Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Wir freuen uns jetzt, den zweiten Beitrag aus der Reihe unserer 1:1 Modelle vorstellen zu können. Mit mir auf dem Podium sitzen hier die Studierenden von Kollaps und zu meiner Rechten von Ihnen aus links Yoshi Tsukamoto aus Tokio vom Atelier Bauwau. Bevor ich die Anwesenden noch etwas genauer vorstelle, möchte ich kurz ausholen und etwas sagen zu der Genese dieses Modells und dieses Projekts. Wir werden insgesamt die Präsentation dieser nächsten Dreiviertelstunde so gestalten, dass wir den Prozess nachvollziehen wollen, der stattgefunden hat, denn um den ging es. Und wir werden also Stück für Stück nochmal reiterieren, gewissermaßen, was in den letzten 12 Monaten zwischen den verschiedenen Akteuren passiert ist. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Titel des Gesamtprojekts, Wohnungsfrage. Die Wohnungsfrage ist ein direktes Zitat von Friedrich Engels und Engels stellt in seinen Kommentaren und Artikeln Anfang der 1870er Jahre ja fest, dass die Wohnungsfrage nicht nur innerhalb des Marktsystems unlösbar ist, sondern er stellt auch fest, dass sie häufig und von den Gegnern seiner Argumentation auch falsch beschrieben wird, nämlich als Ausbeutungsverhältnis der Mieter durch den Vermieter und damit gleichgesetzt wird mit dem Ausbeutungsverhältnis der Arbeitenden durch das Kapital. Er widerlegt diese Überlegung oder diese These einer Ausbeutung und beschreibt sehr viel marktkonformer und sehr viel präziser, dass der Mieter gegenüber dem Vermieter eigentlich ein Kunde ist. Der Mieter zahlt für eine Ware, die er erhält. Und Friedrich Engels kritisiert daher das Vermietungsmodell als solches gar nicht, argumentiert damit auch gegen die Idee, dass man alle zu Eigentümern machen müsse und dadurch die Wohnungsfrage lösen könne, und sagt vielmehr, dass das Thema der Verknappung des Wohnraums und damit der Erhöhung der Mieten ein rein markttechnisches Ereignis sei, das für jede Ware gilt. Dass natürlich hier bestimmte Faktoren wie Bodenwert, Spekulation besonders zum Tragen kommen. Und dass damit die politische Frage des Eigentums an diesem Grund und Boden natürlich die Grundfrage ist, die es zu lösen gilt, wenn man sich überhaupt der Wohnungsfrage auf dieser Ebene annähern will. Dass aber ansonsten damit zu rechnen sei, dass diese Verknappungen und auch diese Gentrifizierungsprozesse, wie wir sie heute nennen, notwendigerweise dazugehören. Wir haben das heute auch von Ronald Martin und seinem Team aus dem World Center in New York gehört. Wir haben es von anderen heute schon gehört, dass es das Thema der Verknappung immer ein wesentlicher Aspekt der Wohnungsfrage. Nun haben wir hier es zu tun mit einem Kollektiv von Studierenden. Und Studierende und Studenten sind keine ganz so unschuldigen Marktteilnehmer im Gentrifizierungsprozess unserer Städte, denn sie sind zwar zum einen auch selbst Wohnungssuchende und sind nicht am oberen Ende der Einkommensskala, jedenfalls in der Regel, aber sie sind natürlich auch extrem fluktuierende, flexible, schnell auftretende und wieder abziehende Mieter. Und damit dynamisieren sie den Mietmarkt natürlich auch in ihrer Funktion als Kunden, so wie von Engels beschrieben, und als besonders flexible, fluktuierende und schnelle Kunden, die auch von anderen Städten kommen, die ein- und ausfliegen gewissermaßen in Städte, haben sie natürlich eine extreme Schubkraft für den Gentrifizierungsprozess. Studenten möchten auch nicht in der Peripherie leben, sondern möchten am zentralen Leben der Stadt, am kulturellen Leben teilnehmen, sind keine sozusagen auf die Suburbanität ausgerichteten Mietinteressenten. Das heißt, sie beflügeln den angesprochenen Verdrängungsprozess in den Innenstädten unweigerlich mit. Sie sind also zugleich Opfer und Täter, sind sich dessen auch bewusst und müssen jetzt mit dieser Situation auch irgendwie umgehen. Das sind Fragen, die am Anfang dieses Projekts auch standen, Überlegungen, die dazu führen, dass zum Beispiel die Fragestellung, kann man das durch mehr Studentenwohnheime, die man mit dem Studentenwerk baut, lösen? nicht so einfach zu beantworten ist, denn es ist vielleicht gar nicht das wünschenswerte Modell, dass jetzt ganz viele Studentenheime staatlicherseits gebaut werden oder privaterseits, was ja schon stattfindet, nämlich für die einkommensstarken Studenten oder deren Eltern, die dann Studentenwohnungen mieten oder kaufen zu relativ hohen Preisen. Auch das gibt es ja schon im Wohnheimmodell, hotelähnlich. Wir wollen gar nicht in diese Modelle weiter hinein, das ist nicht unser Ziel. Stellt sich also die Frage, wenn wir nicht an so eine solche gewissermaßen große Lösung glauben und trotzdem der Meinung sind, dass das private, individualistische nicht die Lösung ist, sondern dass es kollektiver Wohnformen bedarf, dass es gemeinschaftlicher Anstrengungen und auch gemeinschaftlicher Projekte bedarf, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie eigentlich grundsätzlich die Anforderungen an das Wohnen seitens der Studenten gestellt und definiert werden und wie darauf Architekten Antworten finden können und in Zusammenarbeit etwas schaffen können wie ein Modell. Ein Modell, das nicht gleichzusetzen ist mit einem 1:1 Wohnmodell als sozusagen schöner Wohnenmodell, sondern das Wohnmodell und auch 1:1 ist hier natürlich auch ein Denkmodell, es ist ein sozial- und politisches Modell, es ist ein gesellschaftliches Modell des Zusammenlebens, das auch vielleicht nochmal in Erweiterung zu der Diskussion, die heute bei Kotti und Co. geführt wurde, um die Frage, wozu brauchen wir eigentlich ein Modell? Wir haben ja schon Wohnungen. Es geht natürlich bei dieser Wohnung oder diesem Wohnungsmodell nicht darum, das bessere Schlafzimmer zu entwerfen, sondern es geht darum, die Verbindungen zwischen kollektiven und privaten oder individuellen, so muss man sagen, Ansprüchen, Anforderungen und Lebensweisen zu definieren und sich auch zu fragen, wie dort wirtschaftlich leistbare Wohnmodelle geschaffen werden können. Es geht also auch um so etwas wie den politischen Raum, der zwischen den privaten Rückzugsmöglichkeiten entsteht. Und das bei Studenten sicher auch ganz besonders. Wir Kuratoren haben vor etwa zwei Jahren haben wir dann Ausschau gehalten nach Initiativen in Berlin und in diesem Falle nach Studenteninitiativen oder Studierendeninitiativen und haben zum einen die Studis gegen hohe Mieten angetroffen und wir haben zum anderen eine ganz andere Initiative, die auf den ersten Blick damit nichts zu tun zu haben scheint, angesprochen, nämlich die Schlesische 27, eine Initiative, die eine Art Jugendkulturhaus ist, ein Integrationsprojekt in Kreuzberg-Friedrichshain, die seit Jahren und zwar seit Jahrzehnten in Berlin-Kreuzberg eine Art multikulturelle Integrationsarbeit leistet, wo Kunst und Kultur der Motor für Jugendgruppen verbindende Arbeit mit dem Stadtteilbewohnern ist. Diese zwei Gruppen, die sich beide sozusagen mit den jungen Menschen und ihrem Prozess der Eingliederung in den Wohnungsmarkt eben auch beschäftigen müssen, haben wir angesprochen und ganz unterschiedliche Thesen erstmal angetroffen. Und wir haben aber dann diesen unterschiedlichen Gruppen gewissermaßen die Chance gegeben, sich zusammenzufinden. Und hier sitzt jetzt eine Auswahl von der Teil oder die Auswahl, die sich dann geformt hat an Teilnehmern aus den verschiedenen Gruppen, die sich jetzt gleich selber etwas näher vorstellen werden, zusammen mit dem Briefing, das sie dann erarbeitet haben. Ich nenne vielleicht kurz die Namen aller Beteiligten, damit sie zumindest einmal Ihnen vorgestellt sind, der Reihe nach und damit ich niemanden vergesse, von ganz rechts nach links, Daniel Schulz, Student, Benjamin Menzel, danach Susanna Kosic, Patrick Luziner, Sascha Müller und Norika Rehfeld hier zu meiner Linken. Sie werden sich jetzt selber vorstellen, ich glaube nicht alle, aber Sie werden sozusagen eine Sprecherin oder zwei Sprecherinnen haben, das Briefing erläutern, das Sie als Aufgabenprofil an Atelier Bauwau in Tokio gestellt haben. Daraufhin wird Yoshi Tsukamoto zu meiner Rechten vorstellen, was Atelier Bauwau daraus gemacht hat, wie es das aufgefasst hat, wie sich daraus ein Architekturprojekt ergeben hat. Wir werden dann eine Art Kurzvortrag von Yoshi Tsukamoto darüber hören, wie Atelier Bauwau sich das Thema des studentischen Wohnens im Rahmen ihrer Praxis der Communalities als ein Wohnmodell jenseits des individualistischen, eigentumsgetriebenen Wohnungsmarkts vorstellt. Und wir werden dann in eine Diskussion eintreten, hoffentlich auch mit Ihnen, über das realisierte Projekt. Da werden uns die Mitglieder von Collapsed, der Initiative hier, auch nochmal Bilder von dem angeeigneten Modell zeigen, was Sie auch in der Ausstellung schon gesehen haben, und über das ganze Prozedere des Aneignens, Approprierens und Teilnehmens auch an dem Modell werden wir dann noch berichten und diskutieren. Ich möchte jetzt euch das Wort geben und freue mich.
Ja. Hallo, genau. Wilfried hat jetzt schon dankenswerterweise einen großen Teil unserer Vorstellung übernommen. Ja, wir sind jetzt eine sehr bunte Gruppe, wie auch gerade schon deutlich wurde, aus zwei Initiativen, die ursprünglich angefragt wurden, zusammengesetzt. Es ging aber dann noch bunter weiter. Es wurden dann wieder Leute, die in einer anderen Initiative, zum Beispiel dem selbstorganisierten studentischen Café A hier an der TU Darmstadt, sich engagieren, angefragt. Die haben wieder Leute angefragt. Und am Ende kamen so wir sechs Leute zustande als Arbeitsgruppe, die sich dann vor einem Jahr das erste Mal so getroffen hat. Und ich erkläre das, weil es ist so symptomatisch für die Personengruppe, die wir darstellen, dass wir eben sehr, wie auch gerade eben schon gesagt wurde, in sehr fluktuierenden, ständig im Wandel begriffenen Verhältnissen leben. Und das ist genau damit die Gruppe der Studierenden, oder wir haben eben gesagt, Studierende, Auszubildende, aber auch Menschen im Bildungsprozess ganz allgemein betrifft. Wir haben das soweit geöffnet, weil wir uns jetzt nicht so auf diese studentische, akademische, institutionale Ebene versteifen wollten. Trifft auch auf uns nicht so zu. Jetzt muss ich hier mein Blätter. Genau. Ja, wir haben alle gemeinsam, dass wir uns seit Jahren intensiv und auch kritisch mit diesem Thema Wohnen und Partizipation im städtischen Raum, auch politisches Engagement ausüben. Und entsprechend ist auch das Briefing davon geprägt. Das Briefing war unsere erste Zielsetzung natürlich. Also es war letztlich dann eine Zusammenkunft für diese Ausstellung, die wir aber genutzt haben, unsere Vorstellung wirklich mal konkret werden zu lassen, was sehr bereichernd war. In diesem Briefing haben wir nach neuen Möglichkeiten gesucht für eine Wohnform für eben Menschen im Ausbildungsprozess. Und das heißt, wir haben begonnen, überhaupt erstmal zu analysieren, was macht das Wohnen für diese Personengruppe aus, in der wir ja auch Teil der Gruppe sind. Und wir haben uns angeschaut, Wohngemeinschaften, Wohnheime, Wohnprojekte und so. Es waren immer Gruppen, weil wir auch selber gleich gesagt haben, es soll für eine größere Gruppe sein, jetzt keine Einzel-Apartment-Lösung. Wir haben uns dann angeschaut, was sind typische Probleme, die auftauchen, auch vielleicht typische architektonische Probleme, die wir wahrnehmen. Und dann auch, was sind typische Chancen oder Synergieeffekte, die man nutzen könnte. Haben dann das Briefing verfasst, logischerweise, und auch Bedingungen gestellt. Eben diese große Gruppe, 30 Personen, haben wir uns als organisierbar vorgestellt. Dann haben wir gesagt, wir möchten, und das ist ja gerade eben bei dem Vortrag vor uns sehr schön zum Ausdruck gekommen, wir möchten in der Innenstadt sein, teilhaben, das heißt aber nicht nur dort wohnen und quasi Teil eines Konsumapparates sein, sondern wir möchten dort auch sein als politisches Statement und auch politisch aktiv sein oder sagen wir mal nachbarschaftlich aktiv sein und in den Stadtteil hineingehen. Also wir haben etwas beschrieben, was wirklich einen Austausch zwischen Hausbewohnern und Stadt quasi erleichtern oder ermöglichen soll. Wir haben auch gesagt, dass wir uns eben, wie gesagt, nicht verdrängen lassen wollen und gleichzeitig uns auch ganz bewusst darüber sind, dass wir uns nicht als Gentrifizierungsmotor gewissermaßen begreifen möchten und sind uns aber bewusst, wie schwierig das ist, da diesen Spagat zu gehen, wenn man ihn überhaupt gehen kann. Was, glaube ich, essentiell ist, dass wir überlegt haben, wie innerhalb eines Hauses Gemeinschaft stattfindet und wie man Gemeinschaft herstellen kann, ohne das jetzt zu idealisieren. Aber wir haben uns verschiedene Tätigkeitsfelder quasi ausfindig gemacht, die wir dann eben in diese Architektur auch einbringen wollten, was jetzt mal ganz allgemein prototypisch ausgedrückt wird mit gemeinsam herstellen. Ich bringe jetzt mal nur die Begriffe teilen, also auch den Besitz in gewisser Weise. Austausch, Kommunikation, Reflexion, also was passiert da eigentlich, Lernen, Planen und aber natürlich auch eine Freizeit und das, was man, also weil das klang alles sehr, das war uns dann auch alles zu, ja, effizient so, ne? Also natürlich auch rumhängen, also einfach nur so ein Statement dagegen, also sondern einfach da sein und sich auch gut fühlen. So, Rückzug und Privatheit sind bei aller Gemeinschaft natürlich essentiell wichtig. Hieraus wurde dieses Briefing entwickelt, das dann dankenswerterweise und schön durch das Atelier Bauwau umgesetzt wurde. Sie haben uns aber nicht einfach ein Modell hingestellt, sondern wir haben das zusammen wieder entwickelt, weiter überlegt und modifiziert, bis wir dann jetzt letztlich das Resultat dort stehen haben, wie es auch in der Ausstellungshalle steht, was jetzt ein Modell für 6 Personen ist aufgrund des Platzes auch hier. Es ist, wie Wilfried schon sagte, ein bisschen auch symbolisch zu verstehen. Das heißt, wir möchten uns jetzt nicht daran streiten, ob die Räume für die Einzelpersonen groß genug sind, sondern die Art, wie die Räume organisiert sind, das war uns das Wichtigste. Und das wird im Briefing in dem Hauptteil des Raumprogramms beschrieben. Das Briefing enthält noch viele andere Punkte, die wir jetzt nicht thematisieren werden, wie was die potenzielle Bewohnerschaft ist. Wir haben das wirklich versucht, auch ein solidarisches Wohnmodell mit reinzubringen. Wir haben gesagt, warum nicht auch einige Räume zur Verfügung stellen für Leute, die sich das nicht leisten können und da eine solidarische Finanzierungsform zu finden für Menschen mit großen, schwierigen Schwierigkeiten politischer oder finanzieller Art. Ich sage nur, Refugees are welcome, auch bei uns. Das sind Dinge, die kommen drin vor. Gleichzeitig haben wir uns Gedanken gemacht über das, die Finanzierungsart, die Gruppengröße, die Gebäudeart und. Das können wir jetzt alles ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit, dies, das. Das können wir jetzt alles so nicht ausschmücken. Wir bleiben jetzt beim Raumprogramm, das euch, Ihnen Sasa jetzt vorstellen wird. Genau.
Danke. Okay, also aus diesen Voraussetzungen und Wünschen, die wir ja formuliert haben, haben wir dann dieses Raumprogramm entwickelt, das eigentlich ein guter Spiegel auch der Gemeinschaft ist, die wir wollen. Und in dem Raumprogramm gibt es verschiedene Bereiche, die wir uns vorgestellt haben, die für uns aber alle gleichwertig und auch gleich wichtig sind. Das sind einerseits private Räume für die Bewohner, wenn sie gewünscht sind, Gemeinschaftsflächen, die differenziert sein sollen, verschieden ausgeprägt für verschiedene Situationen. Natürlich Funktionsräume, Bad und Küchen, die wir teilen. Und dann soll es aber auch noch einen multifunktionalen Bereich geben, der sich zur Stadt hin öffnet und auch die Stadt mit ins Haus nimmt. Eine ganz große Idee ganz am Anfang für diese Gemeinschaft war für uns das Bild eines großen Tisches, wo wir alle zusammenkommen. Also alle 30 oder 6 oder wie auch immer viele Bewohner des Hauses sollen an diesem Tisch sitzen, der Mittelpunkt ist. Der Tisch ist in einem großen Raum, haben wir uns erstmal vorgestellt, im Herzen des Hauses, und die privaten Räume und die Funktionsräume gliedern sich um ihn herum an. Und dieser Tisch war erst ein Symbol und ist jetzt aber auch ein Objekt in dem Modell schon. Und zwischen diesem Mittelraum mit dem Tisch und den anderen Räumen sollten aber noch weitere Gemeinschaftsflächen entstehen. Diese sollten den Bewohnern mehr Funktionen, mehr Situationen bieten. Und wir haben sie uns räumlich ganz differenziert vorgestellt, nach auch den verschiedenen Tätigkeiten oder Tageszeiten, die es gibt, also groß, klein, hell, dunkel. Wir wollten diese Flächen nutzen als Erschließungsflächen, um zu vermeiden, dass wir einfach lange Gänge haben, wie man sie aus Wohnheimen viel zu gut kennt. Und für uns waren diese Flächen ein Interface. Wir haben es Interface genannt, das war auch ein sehr wichtiger Punkt bei uns im Briefing, denn das sind die Räume, wo man sich ein vielfältiges Leben vorstellen kann, wo man sich entfalten kann in der Gemeinschaft, vielleicht aber auch nur zu zweit, vielleicht auch mal alleine. Da es ja diese Interface-Flächen gibt, auf denen wir uns vorgestellt haben, dass die von Norica bereits beschriebenen Tätigkeitsbereiche oder Grundbausteine des Lebens, eben dieses Lernen, Arbeiten, Teilen, Kommunizieren stattfinden, konnten ja auch die privaten Räume kleiner sein, was auch ein ökonomisch wichtiger Punkt ist. Man braucht vielleicht nicht so ein herkömmlich großes 20 Quadratmeter WG-Zimmer, weil man viele Funktionen in der Gemeinschaft zusammen machen kann. Alle diese Räume alle diese Bereiche sollten sich im Haus eben verschränken. Und wir haben uns gewünscht, dass, weil dieses Haus ja auch eine offene Gemeinschaft sein soll, dass es keine Türen oder Schlösser gibt, sondern wir wollten architektonische Schwellen, die den Besuchern oder den Bewohnern diese verschiedenen Bereiche vorführt. Also vielleicht Split-Level, Treppen, engere Durchgänge, die gleichzeitig zur Diversifizierung dieser Raumgestaltungen beitragen. Dadurch wollten wir, dass es ganz viele verschiedene Bereiche gibt, die die Bewohner sich aneignen können, bespielen können. Und die Architektur mit ihren verschiedenen Ausprägungen sollten sie auch ermutigen, sich dieses Gebäude anzueignen und sich dort wirklich zu entfalten. Genauso haben wir es auch mit den Privatbereichen gesehen, also diesen privaten Räumen. Es schwirrten so Stichworte bei uns rum wie ein Nest, eine Höhle, eine Baumkrone, verschiedene Situationen, dass wir nicht alle gleich sind, weil wir sind ja nicht alle gleich, sondern man sich vielleicht einen Raum suchen kann, der einem gerade genau entspricht. Und genauso wichtig war für uns immer die Vorstellung, dass man auch selbst weiterbauen kann. Deshalb haben wir auch immer an eine Struktur gedacht, die weiterbaufähig ist, an der man selber weiterbauen kann, sie sich aneignen kann, von einem vielleicht ganz niedrigen Grad bis zu einem ganz großen Grad, wenn man es sehr gut kann, sagen wir einfach mal so. Als letztes hatte ich ja auch diesen multifunktionalen Raum zur Stadt hin erwähnt. Dieser sollte mehr Funktionen haben als die Gemeinschaftsräume für die Hausgemeinschaft, weil er sich ja öffnet. Es sollte ein Arbeitsraum sein für kreatives Arbeiten, für Miteinanderarbeiten, und die Hausgemeinschaft sollte bestimmen, wie man ihn unterteilt oder zeitlich verteilt. Wir haben uns den immer vorgestellt als Zugang der Öffentlichkeit in dieses Haus. Also wäre es das Projekt jetzt wirklich an einen konkreten Ort gekommen, was es noch nicht ist, wäre dieser Bereich wahrscheinlich hin zur Straße oder zu öffentlichen Bereichen hin positioniert. Und wir wollten für diese Hausgemeinschaft, dass es dort auch noch die Möglichkeit gibt, flexibel Aktionen zu veranstalten, also alles, was man möchte, Theater, Workshops, Partys, Cafés, vielleicht sogar auch von Gruppen, die eben nicht im Haus angesiedelt sind, sodass das ein vielleicht Stadtraum im Haus sein kann, wo Menschen aus dem Kiez, aus der Nachbarschaft, aus der Stadt mit hineinkommen können. Insgesamt gesehen, oder so vielleicht zum Abschluss, wollten wir eben eine sehr differenzierte Struktur, also räumlich und auch funktional, weil wir wollten, dass man sich hier entfalten kann, dass man seine Ressourcen teilen kann, dass man die Räume und Möglichkeiten hat, voneinander zu lernen und auch miteinander zu sein.
Ja, ja, Norika und Sascha, vielen Dank. Bevor ich Joschi jetzt einlade, sein Modell vorzustellen, würde ich die Technik bitten, uns einen Drücker zu geben. And I will switch to English now, and we will switch to English now here on the stage. I'm very happy that you accepted to work with us, Yoshi. Yoshi Tsukamoto is partner together with Momoyo Kajima of the Japanese architectural firm Atelier Bauwau, a very known one, and I will not expose now projects of them. I think Yoshi will explain his work through the projects or through the references he gives of their approach. Atelier Bauwau in Tokyo is working since 92, so for a long time, and it's an impressive work that they have done, especially in the field of urban density and the questions of the collective versus the individual in housing and neighborhoods. So I would like to invite you to start your speech.
Okay. Thank you for introduction. I have to do quickly because otherwise you audience forget the brief of of urban forest. Is it better to start talking about the it's better to, oops. Talk. Ah. Okay. So, we received the brief from Collab, and Momoyo went to Berlin to meet them. I don't know. At first, Momoyo went to meet you, and then after the discussion, you wrote the brief. Huh? And then I received it in Tokyo, and then read it, and then, okay. And then I found it is something. Yeah, it's actually very difficult requirement that to propose model of affordable housing in an exhibition space and built in 1-to-1 scale, and then how do we really materialize and how do we capture this topic in the form of architecture and spatial organization? And then I thought it's more we should be critical in a very fundamentally critical on what is happening now. And this shortage of housing and extremely high rent of housing, I personally see this is all produced by the ownership of land. So if land is free and land is affordable for anyone, you can build your own house everywhere you want. But land is basically owned by someone, and especially in the big city, it's the people migrate from other part of other city, start living as someone who is who already have some sort of loan, because you don't have land, you don't have apartment, so you have to pay. So initially you are someone who are loaning who are working for loan. Yeah. So. And then I remind this novel written by Italo Calvino, Il Baron Lomponte. And it's stories of a young man who escaped from the family structure of a rich family, and when he were obliged to eat escargot in the dinner, because he hated escargot, and escaped from the dinner, and then climbed up on the tree. And then all the family, father and mother, believed that, he will come back soon. But he never come back from the tree. And then he start living on the tree trunk, on the canopy of tree, inventing different lifestyle, interpretation of life, of many he invented many interesting things on the tree to keep him living on that tree. And I found that this story is a kind of allegory of criticism on the land ownership and how land ownership produce social hierarchy and segregation between rich and poor, and then how he was suffering with this kind of hierarchical system, and then he chose to live in the on the tree, departing from the ground. And then he became totally free according to this land ownership, etc. So he in the book he also play a very important role of revolution of the region, and he also worked together with Napoleon. Very interesting story. So and then I found, okay, so it's like then I really want to introduce this metaphor of Il Baron Lampant, which is an allegory of criticism against land ownership for this project. And then I imagine to throw the sleeping capsule up in the air in the provided area in the exhibition space, and then create an intermediate space which receive the hobby and also the working space for the each individual, and also they can invite friends. And then ground level is totally open for anyone, very public. So this is becomes a very, it is a basic idea. And then if this kind of tree living on tree inhabitable tree are repeated, creating a kind of a big central hall, it can be forest. So it's called urban forest. And this, and then in order to interpret this kind of idea, this is my house. House and Atre Bawal. Our experience of exploration of a vertical space for living helped a lot. And as you know, in Tokyo, the house is very small. Today's discussion, yes, it's a very interesting discussion, but basically, you want more space than Japanese. So this mindset is also pushing the length of the housing. If you change your mindset, maybe you can reduce the price. Huh? So this is it's a house with an office. Downstairs. Yeah, there are two levels for office, and then upper level. This is a house for us. And then intermediate space is a kind of mixing chamber between office and house. So any kind of new strange behavior, not strange, but mixed behavior can be observed in this space. We moved into this house 10 years ago, and until that moment, I and Momoyo lived in a 39 square meter apartment. Very small, huh? 20 square meter per person, and but I think this is not so extreme example. Many people are trying to live in a very limited space in a very delightful way. So it's also some sort of skill. You need skill to live better in a limited space, also explorating the verticality of the space. Okay. And this is a very early phase of our proposition. And so the idea is making a different size of capsules. So, yeah, do you know capsule hotel in Japan? It's a very it is some sort of remains from metabolism. So capsule are very how to say properly arranged and two stories high, and then each capsule is very small, like two thirds of this desk, and then you sleep inside of the capsule. But in that It's fun to sleep there for one night, but not anymore. but I think it's I didn't want to reproduce this capsule idea. And then we introduced the varied size of the sleeping room, because I thought probably this is the smallest one, 1 meter and 2 meter long. So this is the cheapest. Yeah? And then this is the biggest, 2 meter and 4 meters. So according to the economical conditions, ability, students can choose big or small. Sometimes they can start from small and then move into big one, or start from big and then end up to the small one. It depends on the economical situation of each student. And then the space is, the exhibition space is 4.8 meters high. So it could be interesting module to think about the housing, and then within this height, we established basically three levels. Three levels. So, of course, first level is ground level, and then second level is intermediate space between capsules, which is a little bit lower than the other level of sleeping capsules. And then sleeping capsule is the last one. And this is a fast scheme, so there are more levels, but finally we made it more simple. Okay, and in the middle, there is a central hall, which is very public for anyone. And this intermediate space is basically appropriated by a specific person who is living next to it. Okay. And in this model, we ask we really want to develop the definition of a share, or sense of sharing, sharing of skills, sharing of knowledge, rather than sharing of amount of space. Of course, a student will share the space also, but the more important thing is they share the skills and they share the knowledge. Because this is quite nice, because the more you share for example, if you imagine the birthday cake, so if we invite more people to celebrate my birthday, it's nice. But the more you invite, the more you lose the portion of cake. Yeah? The portion of cake become very, very small. But in the case of skill, if you teach, if you learn between each other, the skill never disappear. So if you cook more, you get more skills to cook. So skill is something, a miracle, which is you can really produce develop by yourself by experiencing more and more opportunities, and this is very important to think about share, and I'm very yes and okay, and this is a model. So these are sleeping capsules, and then intermediate space, and then ground level for public. Yes, that's it. And maybe I have already talked too much, no?
No, not at all.
So, for example, okay, we published a book titled Commonalities. Commonality is Okay. So, in commonality we investigate many public spaces in this book, in different places in the world, how people appropriate the open space with their body, with their skills, and then. Before this book, we published this behaviorology, and in this book we investigate the three different type of behavior: natural behavior, light, wind, heat, and humidity, and water, etc., and human behavior, of course, and building behavior, which can be a kind of typology or etc. All these three as anyhow, architectural design is dealing with. And then architecture is trying to synthesize all these different behavior, which has different rhythm in one physical entity. And this is a very interesting aspect of architecture and the power of architecture. And what is very important about behavior is that behavior is something you can't monopolize. Behavior is something you can share with others. Behavior of the light, it's based, the light behave based on the physical principle, but you can't monopolize this behavior. It's because it's behave by itself. And people also behave. If they have certain skills or certain experience in their body, if the circumstance is set, they naturally start behave. And building also. Typology is it's a kind of another form of behavior which is materialized in the form of architecture. And it's repeat in the same street, and then it's repeat time after time. And so it's all about reproduction and repetitions and rhythms. So we found this is extremely important resources for architectural design and space design. And then we start thinking, okay, behavior can be a shared resources for anyone to create commonalities among us. And then this book focuses on this aspect of space. So I like to show some example, some investigation of public space. This is in Copenhagen. The people are sitting on the sidewalk, leaning on the stone balustrade, enjoying the sunset. In very late summer, people on the bike already wear the jacket, so it's a bit chilly. But the people on the side of the balustrade, they wear just t-shirts and sing songs and drinking beers, etc. So what is happening here is they are enjoying the heat radiating from the stone balustrade, which is absorbed during the afternoon, and then they can enjoy the sunset at the last moment. So I found it's quite interesting because there is a synchronicity of heat behavior and human behavior, and they are naturally found that this behavior can be utilized for their better experience to watch the sunset. And then this is another behavior which is very typical in Japan in early spring. We call this hanami. So when cherry blossoming, people naturally go out from the house and start drinking under the trees and eat under the cherry to appreciate arrival of spring. And this is a very cheerful moment of Japan. So if you visit Japan, please choose this season. People are so cheerful. Yeah? And there is no one who asks them to come. And they really naturally to come and then bring their daily behavior to synchronize the annual behavior of cherry. So it's this synchronicity of rhythm is quite interesting mean for Japanese society to create a public space in an ephemeral way. And I heard there is also alley of cherry in Berlin near the Japanese embassy. Hiroshima Alley, something like that. Yeah? Do you enjoy drinking sake, eating under the cherry? Yes. It's. I think next year I can come and teach you how to do it. So in that sense, Japanese people trained themselves to how to appreciate cherry blossom using their body, using their daily behavior. And this is a kind of skill. We can say this is also a skill. So the moment where people are sitting under the cherry, this is a moment when they are sharing the skills, and which is a very important resources to create good public space. Another example is a controversial example. In Barcelona, I visited the area called Rocket, and it's a very nice platform built on the roof of a metro station. So area is look like this. It looks like this. It reminds a little bit Andalusian hill town, but actually it is built by immigrants from Andalusia in 1930s. And then they worked on the construction site, and every day they brought bricks in their pockets. And then weekend, they built their own house on this hilly side. So it's exactly what they did for their house in Andalusia. And then it became consolidated and became a part of the municipality of Barcelona today. Now they have all the infrastructure and the metro station and a very nice view to Barcelona. And then the design of this square on the rooftop of a metro station is something very dry and cold. And there is no one who is watching the Barcelona from this platform. But if you see another side, there are so many guys gathering and watching something on facing their back to the nice view of Barcelona. And then, because why? So I found it's they are, what are they doing with this nice view? It seems like very unsophisticated behavior. And then, if you close to see them, they are enjoying birds, and they bring a bird cage from their house and are enjoying a voice and the feather of birds, and. I found it's really disappointing in terms of architectural design. Architect who designed this square, she or he didn't know this type of behavior of locals. And then if he or she knew the behavior, they can integrate the constellation of birds bird cage behavior on this side of the handrail. And then they can see Barcelona and birds together. And then maybe it's create a better framework to show their behavior in a more sophisticated way. So I think architects should know this kind of local behavior in order to design the public space. Because actually, which produce the quality of public space, the quality of public space is actually produced by the people who use it. It's not just the design of the objective aspect of space. Oh, I should stop. Huh? And then, using this kind of ideas, we recently designed the Canal Swimmers Club in Bruges. 40 years, the swimming in the canal was prohibited. And then I found the city is now try to encourage people to go back swim again in the canal because the water quality is improved. And then I asked them, let me design the swimming platform. And I finish. Yes, for Spree, huh? Yes. So it's open May 20. It's very simple. It's built on the floating ponton, but you can enjoy the very nice view from 16th century, the streetscape from 15th century of Bruges. And then I found it's quite interesting because the people who swam in the canal 40 years ago, they are probably now 50 years or over 50 or 60s, so they can still swim. So they can come to swim again, and with their grandson or grandchild, and they can teach how to swim in the canal and then talk the memory of the canal. And then this is also it is an exchange of the skills between different generations, and it's also opened the potential public space which was not utilized before or for 40 years for the citizens of Bruges who now are suffering with lack of public space because they receive 5 million tourists a year, and it's most of the public spaces, squares are fully occupied by tourists. So it's and then when people see someone swimming, it's a good, very good indicator that water quality is improved. So it's also encourage people to think about the environment also. Okay, sorry.
So thank you very much for this context, because I think it's very important. To understand that architecture is much more than building, and it's actually about the relations and the spaces and the people who use these spaces. And I think in this sense, we may now see the last slides that Collaps will present of their appropriation of the model, which is a decisive part and has been conceived together as a decisive part of the...
Hallo? Ah, okay. Mit dem Modell zu arbeiten war für uns natürlich auch wiederum eine Herausforderung, genauso wie es für Bauau war, aus diesen vielen, ja auch wahrscheinlich, man könnte sagen, egoistischen Anforderungen, die wir artikuliert haben als Interessensgruppe, es für das Büro war, daraus Architektur zu machen, das dann auch noch in diesem Kontext einer Ausstellung umzusetzen. Und insofern, nach diesem Prozess, den wir mit Bauau gestaltet haben, dann in die Ausstellungshalle zu kommen und sozusagen diese Struktur zu sehen, die ja genau das sein soll. Sie ist eine Rahmenbedingung. Sie wurde halt uns zur Verfügung gestellt, um dahin unsere Konzepte von Gemeinschaft umzusetzen und zu verwirklichen. Und das fand für uns auf drei Ebenen statt. Zum ersten, genau, da reinzukommen und zu überlegen, wie können wir unsere Ideen dort visualisieren, wie eignen wir uns das an, wie gehen wir damit um. Und man darf auch immer nicht vergessen, dass es natürlich den Modellcharakter nicht verlieren soll, weil es steht hier nicht dafür, dass es eine ganz bestimmte Größe von Räumen oder eine ganz bestimmte Anzahl von Bewohnern hat, sondern auch diese Lochwände, die man hier sieht, sind ja nur repräsentativ dafür, dass wir hier eine offene Struktur, ein Modell von Gemeinschaft haben, das durch die Nutzer erst zu dem wird, was es dann am Ende werden soll. Und in genau diesem Sinne haben wir auf der zweiten Ebene halt versucht, diese Struktur für unsere Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Und die Dinge, die in diesem Modell noch nicht vorhanden waren, die aber uns als Menschen, als Bewohner auszeichnen, dann da hineinzulegen, genau, und sie verschieden zu programmieren. Wir haben dabei uns aber trotzdem auf symbolische Objekte beschränkt, weil die ja sozusagen das Modellhafte des Projekts symbolisieren sollen. Genau, und hier sieht man verschiedene Situationen, die halt diese Tätigkeiten, die für uns Gemeinschaft konstituieren, halt repräsentieren. Genau, die Bücherei. Oh, ja, Entschuldigung. Genau, jetzt kannst du mal auf die Bücherei gehen. Genau, sozusagen die Bücherei, also das Lernen, dann einen Raum zum Arbeiten, Planen und Denken, dann, das ist das hier, dann einen Raum zur Kontemplation, zur Reflexion, eine Werkstatt zum Herstellen, das Teilen hier symbolisiert durch die Kleiderstange. Aha. Und natürlich den großen Raum in der Mitte, der zusammen mit allem anderen die Partizipation an der Gemeinschaft und die Kommunikation und auch natürlich die Interaktion mit der Öffentlichkeit, was das Modell in der Ausstellung natürlich insbesondere tut, symbolisiert. Wichtig war für uns eben durch diese Objekte darzustellen, dem Ganzen sozusagen das Moment des Konkreten zu nehmen und zu versuchen, das als gesellschaftliches Konzept zu begreifen und dann und lesbar zu machen. Oh, das war mal so laut hier. lesbar zu machen, wie die Identität der Nutzer und auch die Skills der Bewohner, die dort zusammenkommen und etwas Neues entstehen lassen und das, die Gemeinschaft daran wachsen lassen in dieser Architektur, die dort von Bauau kreiert wurde.
Ja, vielen Dank. Ich weiß, dass wir, weil wir auch etwas später angefangen haben, jetzt auch schon spät dran sind. Zugleich möchte ich natürlich gerne die Gelegenheit nutzen, einerseits Joshi nochmal zu fragen, wie er diesen Prozess am Schluss aus seiner Sicht sieht, der jetzt hier stattgefunden hat, das Ausstellungsmodell überhaupt, die Relation auch zur Ausstellung, dieser Architektur zu einer 1:1 Ausstellung und auch zur Aneignung, die hier durch Kollaps stattgefunden hat. Ich hätte gerne seine Sicht nochmal zu diesem Prozess und ich würde mich dann freuen, wenn es zumindest die Möglichkeit gäbe, noch zwei Fragen, so sie gestellt werden wollen, aus dem Publikum an unsere Teilnehmer hier haben zu können. Joshi.
Yes, yeah, no, no. It's a kind of a cooperative type of. They didn't start yet finding the land and establishing the organization to execute the whole process of making cooperative housing. But I think it's very similar to a kind of very, very early stage of this type of construction housing project, in already, which already happening in Berlin or in Germany. And for me it's quite nice experience because housing is for a long time. Yeah, okay. The beginning of housing was something to respond to the lack of apartment who migrate from outside of the city to work as factory workers. And so this is the period of Engels. He wrote this kind of things. And then in order to fulfill the number of rooms, houses, the people are just treated as number, as empty body. People who don't have any kind of skills. And then if it's set in the social housing context, so each room, each individual should be equally treated, then accelerate more this tendency that planning try to people as a very generic person without any differences about skills. They don't care about these kind of things. Architecture, the planning theory of housing didn't try to ignore that kind of details because if they start dealing with these details, it takes so long time and then construction became very complicated and then it became very expensive. So in order to produce the number of houses as quick as possible, the theory of housing tends to ignore these details of different individuals. But now I think we should do totally opposite, and so we have to in this kind of project we firstly meet people who wants to live in this place, and then knows who is good at carpenter, making furniture, who is good at writing, who is good at cooking, etc. And then based on these different skills already embedded in the body of each individual, we can imagine some sort of synergy effect between peoples living together. And then this is, again, housing, but the direction is very different. So the previous one, to fulfill the number of lack of houses, it's the concept of housing is the concept of housing is first, and then space is follows it, or space try to materialize it. Architecture try to materialize it, and then people come in and then start behaving on complaining many things, but. What we are doing now, I think the process became upside down today. So behavior first, the skills first of each individual, and then we create, try to create a kind of synergy, better framework to let their skills perform better. And then it becomes a housing. So the first one is a very modern model. And then this type of space is called institutional space. And then the latter one is uninstitutional space. Yeah. And the space of produced by the relationship between different behaviors. And I'm very happy to work in this kind of process because this is the first time that I can really show how housing can be built, can be designed, can be imagined from meeting with people.
So we really get this idea of a model that is much more than just a spatial model in terms of the physicality of the space. It's a model of behavior, it's a model of relation, and it's a model of working also. So I think this this is an interesting aspect, and also your remark that maybe we should not be so fixed on numbers, but maybe think also of small and big in other terms, not only in economical terms, but in terms of skills. I would like now to ask the audience if there are any questions to our participants here on the stage. Please come forward. Doch, es gibt doch jemanden. Auch wenn es schon spät ist.
I just want to ask you what happens with the model after the exhibition.
Also die Absicht ist auf jeden Fall, dass in diesem Kontext, wie es gedacht ist, weiter zu nutzen und auch das weiter auszureizen, nicht in einem musealen Kontext, sondern in die Realität zu übertragen. Und dafür brauchen wir ein Grundstück oder eine Halle. Wenn jemand dabei ist, der sowas hat, dann bitte melden, danke.
Also sämtliche Angebote nehmen wir natürlich an collabs@posteo.de entgegen. Der erreicht ja uns mehrsprachig auch und da freuen wir uns drüber.
And I suppose the model could still grow if now you can get a bigger plot of land. It could become like not only for 6 but for 30 at least, as I got it. So 5 times the size at least. Noch Fragen aus dem Publikum. Jetzt schnell oder gar nicht mehr, denn wir haben schon Zeichen bekommen, dass wir aufhören müssen. Da ist noch eine schnelle Frage, die letzte für heute, hier vorne in der ersten Reihe. Wir brauchen ein Mikrofon, bitte.
Also erstmal vielen Dank für die Erklärung von beiden, von der Architektur aus und auch von euch als Gruppe. Ich glaube, ich habe das unglaublich gut verstanden. Jetzt habe ich die Frage, es geht eigentlich eher an Sie als eine der Kuratoren in Bezug auf die Ausstellung, weil all das, was hier erzählt wurde, kann ich in der Ausstellung nicht lesen. Also auch nicht bei Cotti und Co., nicht bei der Stillen Straße und auch nicht bei dem Kunstatelier. Und warum sind diese wunderbaren Geschichten, also vor allem dieser sozusagen des Arbeitsverhältnisses, dieses Dialogs, in der Ausstellung überhaupt nicht zu lesen? Das ist unglaublich schade.
Ja, da sprechen Sie natürlich eine Grundparadoxie des Ausstellens von Architektur an. Man kann natürlich die Prozesse, die so wichtig sind und die ja gerade für uns den ganzen Reiz und den ganzen Anreiz, überhaupt dieses Projekt zu machen, ausmachen, die kann man natürlich nicht einfach live filmen und dann einen Kinofilm draus machen, sondern es gibt dann gewissermaßen nachher physikalische Resultate, das sind dann die Modelle. Es gibt aber zusätzlich erstens diese 2 Tage, an denen Sie gerade teilnehmen, das ist ja auch Teil der Ausstellung, das möchte ich nochmal betonen. Und es gibt ja dieses Buch und davon gibt es ja insgesamt mehrere. Dieses ist nun jenes, was die hier Sitzenden zusammen gemacht haben, in dem auch das alles noch einmal vorkommt. Und es war uns auch sehr wichtig, diese Publikationsreihe genau aus diesem Grunde zu machen, denn sie bleibt. Und ich glaube, es ist ein großer Anreiz, über Ausstellungen weiter nachzudenken, die noch stärker und immer stärker Prozesse darstellen und auch zeigen können. Es ist immer wieder ein Versuch, es ist auch immer wieder ein Experiment und auch immer wieder die Möglichkeit, nicht alles das ausstellen zu können, was man möchte. Ich glaube aber, dass die Ausstellung viele Fragen stellt und auch, wenn man ästhetisch sensibel ist, durch das Betrachten und Durchgehen und auch eins zu eins erleben, denn Sie können ja sogar in die Ausstellung, Sie können die Dinge berühren, was bei einer Kunstausstellung normalerweise ja auch nicht der Fall ist, haben Sie hier die Möglichkeit, glaube ich, doch etwas zu erleben von dem, was hier stattgefunden hat. Denn das appropriierte Modell, würde ich behaupten, spricht von dem, was passiert ist. Aber natürlich haben Sie recht, es ist nie eine Möglichkeit, das 100% abzubilden. Ich danke sehr herzlich. Wir müssen jetzt Schluss machen, auch wenn es gerade besonders schön ist. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon zurück an einen meiner beiden Kollegen. Nikolaus Hirsch wird den Rest des Abends machen.
In einer halben Stunde geht es weiter. Von Berlin aus in 15 Minuten. Ich wurde gerade korrigiert. Kurze Pause, 15 Minuten. Es geht weiter mit Lateinamerika, Brasilien und Kuba.